Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 20. April 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puja Stuti, Nunu Nursiah, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Treffen zwischen Außenministerin Marsudi und drei ausländischen Botschaftern. Senegal wird Schiffe aus Indonesien kaufen. Indonesien wird die Rolle der Frauen in der UN-Friedenstruppe weiterentwickeln. Indonesien und Norwegen wollen den Exportmarkt durch Freihandelsabkommen verbreitern. 13 Länder erörtern in Banda Aceh den Katastrophenschutz. Surabaya ist Gastgeber von Nordic Talk. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Drei Botschafter aus den Ländern, die mit den USA eine Koalition gründeten, um am Samstag, den 14. April 2018, einen Luftangriff auf Damaskus in Syrien durchzuführen, wie amerikanischer Botschafter Donovan, britischer Botschafter Muazzam Malik, französischer Botschafter Jean-Charles Bertonnet, trafen sich am Donnerstag, den 19. April 2018 in Jakarta mit der indonesischen Außenministerin Retno LP Marsudi. Bei dem Treffen erklärten die Botschafter den Rechtsgrund von dem Luftangriff auf die syrischen Staatseigentümer unter dem Regime Bashar al-Assad. Außenministerin Marsudi betonte, dass das Treffen nicht auf die Bitte oder nicht auf die Einladung von der indonesischen Regierung, sondern auf die Initiative von den Botschaftern der USA-Koalitionsländern sich gründe.
So I was in touch with Retno at the end of last week and asked for a meeting for the three of us.
So war ich in der letzten Woche mit Ibu Retno in Kontakt und bat um ein Treffen für uns drei, um zu erklären, was passiert ist. Und wir bieten an, unsere Beweise zu teilen. Wir bieten an, unser Rechtsgutachten über die Rechtmäßigkeit dieses Streiks zu teilen und der Indonesian Behörde tatsächlich volle Zusammenarbeit anzubieten, damit sie sich voll und ganz dessen bewusst sind, was in Douma und auch früher in Syrien passierte und in der Tat die Notwendigkeit dieser Konvention in die Zukunft. Botschafter Muazzam Malik sagte außerdem, dass der Angriff dazu diene, die Benutzung von chemischen Waffen in Zukunft zu verhindern. Muazzam Malik zufolge haben die USA Koalitionsländer keine Absicht, die Regierung zu ändern oder den Konflikt in Syrien zu verschlimmern. Muazzam Malik ist der Meinung, dass die einzige Lösung für den Konflikt in Syrien der inklusive Politikprozess sei, in den alle Seiten sich verwickeln müssen. Die britische Regierung hat durch die Website www.gov.uk den Rechtsgrund des Angriffs erklärt. In der Website steht es, dass der Angriff nach Syrien dazu diene, durch die Zerstörung der chemischen Waffen der syrischen Regierung das humanitäre Leid der syrischen Gemeinschaft zu stoppen. Es steht zuvor in Verdacht, dass Syrien die chemischen Waffen benutzen wird, um die Stadt Douma anzugreifen. Senegal wird ein Tankschiff mit dem Gewicht von 18.500 Tonnen und zwei Patrouillenschiffe mit der Größe 60 Meter, die von der stadteigenen Werft Indonesiens PT PAL hergestellt werden, kaufen. Dies teilte der Minister für die Entwicklung des nationalen Eisenbahnnetzes von Senegal, Abdou Ndene Sall, während seines Besuchs in der stadteigenen Werft Indonesiens PT PAL mit, als er letzte Woche bei dem Indonesisch-Afrikanischen Forum auf Bali die Regierung von Senegal vertrat. Der Sprecher der indonesischen Botschaft in Doha, Dimas Priyadi, erklärte am Freitag, den 20. April 2018, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass der Geschäftsführer von PT PAL, Budiman Saleh, den Wunsch der Regierung Senegals bestätigt habe. Inzwischen gab der indonesische Botschafter in Dakar, Mansur Pangeran Chu, dass Senegal zurzeit das von Südkorea hergestellte Schiff benutze, um die Fahrgäste von Dakar nach Zeequinsor zu befördern. Botschafter Mansur Pangeran hofft, dass Indonesien diese Zusammenarbeit demnächst realisieren könne, um Senegals Bedarf an seeischen Transportmitteln zu decken. Indonesien fördert die Entwicklung der Rolle der Frauen in den UN-Friedenstruppen. Der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir ist der Ansicht, dass die Rolle der Frauen wichtig und nötig sei, vor allem um die Notsituationen der Frauen in den Konfliktgebieten zu vermindern. Das sagte A.M. Fahir am Donnerstag, den 19. April 2018, bei der Eröffnung der Paneldiskussion Mexikos, Indonesiens, Südkoreas, der Türkei und Australiens oder gekürzt MIKTA zum Thema Frauen und Friedenstruppen.
Basically, in conflict areas, women are basically most vulnerable object. So by having
grundsätzlich sind Frauen in den Konfliktgebieten das anfälligste Objekt. Also, wenn wir die Frauenfriedenstruppen haben, können wir hoffentlich das negative Risiko für die Frauen, wie unter anderem die sexuelle Belästigung, vermindern. Vielleicht könnten wir auch aus anderen Ländern lernen, nicht nur innerhalb der MIKTA. Es ist interessant zu wissen, dass in Schweden 40% der Teilnehmer aus der Friedenstruppen Frauen sind, während es bezüglich Indonesien 2700 Frauen sind. Laut A.M. Fahir gehöre Indonesien zum 10. größten Land, das UN-Friedenstruppen mit 2700 Soldaten in den Konflikt gebieten en zijn hebben. Seit 1957 hebben Indonesië meer als 40.000 soldaten der vredestroepen voor de UN wereldwijd ter verfügung gesteld. Erklärte weiter, dass Indonesien seinen Beitrag dafür vergrößern werde, indem Indonesien ein Militärbataillon um hunderte Polizisten entsenden werde. 40 davon seien Polizistinnen. Das indonesische Industrieministerium fördert die Lösung des Zusammenarbeitsabkommens Indonesiens und Europa im Rahmen des Europäischen Freihandelsverbandes und des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens EFTA-CEPA. Die soll den Marktzugang für die Industrieprodukte beider Seiten vergrößern und ihnen Vorteile bringen. Nach einer Meldung in der Website des Industrieministeriums sagte Erlangga Hartarto am 18. April 2018, nachdem den norwegischen Fischereiminister Per Sandberg und den norwegischen Botschafter in Indonesien Vegard Kalle im Industrieministerium in Jakarta empfangen hatte, dass die Verhandlungen dazu im nächsten Mai in Jakarta stattfinden werden. Beide Minister stimmten darin überein, die Finalisierung dieses Abkommens in einem umfassenden Wirtschaftszusammenarbeitsrahmen zu beschleunigen. Gesandte aus 13 Ländern wollen das Management der Katastrophenrisiken beim internationalen Workshop in Banda Aceh auf Sumatra erörtern. Dieser Workshop wird vom indonesischen Außenministerium durchgeführt. Nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte die Sprecherin des indonesischen Außenministeriums, Dewi Savitri Wahab, am Donnerstag, den 19. April in Banda Aceh, dass die Teilnehmer aus Asien, Pazifik, Europa, Afrika, Lateinamerika und der Karibik kämen. Dieses Treffen, das vom 19. bis zum 26. April 2018 stattfindet, werde auch den Klimawandel als Teil der globalen Katastrophen erörtern. Dewi Savitri Wahab zufolge sei dieses internationale Treffen eine Form der Verpflichtung Indonesiens für die Katastrophenvorsorge. Aceh werde als Gastgeber dieses Treffens gewählt, da Aceh das Beben und den Tsunami Ende 2004 erlebt habe. Die Stadt Surabaya in Ostjava wird am Samstag, den 21. April 2018, den Gastgeber von einer internationalen Veranstaltung namens Nordic Talk werden. Vier Botschafter aus den skandinavischen Ländern wie Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden werden der Veranstaltung Nordic Talk beiwohnen. Der Sekretär des norwegischen Botschafters Simon Johan Wilkos teilte am Donnerstag, den 19. April 2018 in Surabaya der Presse mit, dass Surabaya als Gastgeber gewählt werde, da Surabaya eine sehr rasch sich entwickelnde Stadt sei und den Erfolg habe, viele Stadtfragen zu lösen. Simon Johan Wilkos zufolge werden die Teilnehmer aus vier skandinavischen Ländern und die Stadtregierung Surabayas während der zweitägigen Veranstaltung den Erfahrungs- und Gedankenaustausch machen, um die Globalisierungsfragen in der Großstadt zu lösen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.014,85 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.335,06 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.770 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Thank you.
komentar. Di Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema der Plan des Gipfeltreffens zwischen Korea und den USA, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das süd- und nordkoreanische Volk wartet nun das Treffenergebnis ihres Staatsoberhäupters gemeinsam mit dem US-Präsidenten, um die Zukunft der Beziehungen beider Länder auf der koreanischen Halbinsel zu erörtern. Seit die beiden Koreas vor 65 Jahren wegen des Bruderkriegs vom 1950 bis 1953 sich getrennt haben, vermisst möglicherweise das Volk beider Länder auf der koreanischen Halbinsel den Frieden. Der US-Präsident Donald Trump hoffe, dass das Gipfeltreffen zwischen Staatsoberhäuptern beider Koreas und den USA eine Vereinbarung ergeben könnte. Trump übermittelte diese Hoffnung in Washington am Mittwoch, den 18. April 2018, nachdem er einen dreitägigen Sonderbesuch in Pyongyang bis 2. April 2018 abgestattet und sich mit dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un getroffen hatte. Die Idee zur Durchführung des Aussöhnungsprozesses zwischen Nord- und Südkorea vor einigen Monaten ist noch spürbar, um vor einem Sackgasse zu stehen. Um diese Zeit führte Nordkorea noch eine Atomwaffenprobe mit dem Start der Längrakete durch. Nordkorea hat propagiert, dass die Längrakete das amerikanische Kontinent erreichen können. Als Reaktion auf die Aktion von Pyongyang bedrohte Donald Trump, um Nordkorea anzugreifen. Der Krieg der Wörter zwischen Washington und Pyongyang hat endlich sich beruhigt, nachdem die Zeichen zum Dialog zwischen Nord- und Südkorea entstanden haben. Die gemäßigte Haltung Nordkoreas wird mit dem Empfang der südkoreanischen Sängerdelegation K-Pop bezeichnet. Diese Delegation besuchte Pyongyang und machte eine Vorführung dort. Angesichts des Gipfeltreffens hat Kim Jong-un sich mit dem chinesischen Präsidenten beim Staatsbesuch in Beijing getroffen. Wie das Volk beider Koreas hofft, auch die internationale Welt, dass das Gipfeltreffen beider koreanischen Staatsoberhäupters mit den USA gut verlaufen und die Vereinbarungen, die die gute Beziehungen vertiefen werden, ergeben könnte. Für das Volk beider Koreas wird das Gipfeltreffen optimistisch begrüßt. Das wird sich zum ersten Mal ereignet, nachdem die koreanische Halbinsel sich zu Nord- und Südkorea wegen des Bruderskriegs gespaltet wird. Werden der Optimismus und die Hoffnung des Volkes beider Koreas realisiert? Das wartet noch das Treffenergebnis zwischen Korea und den USA. Diese Hoffnung ist von der Haltung des Staatsoberhäupters von allem Nordkoreas abhängig, um der Forderung der Denuklearisierung entgegenzutreten. Darüber hinaus hängt dies auch von der Haltung der zwei größten Länder als Unterstützer von Nord- und Südkorea, und zwar in den USA und China, ab, um die Zukunft beider Koreas, die anfangs ein Korea waren, zu sehen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse, die am 20. April passierten. Buya Airflug 2013 war ein Inlandflug der pakistanischen Fluglinie Buya Air von Karachi nach Islamabad. Am 20. April 2012 stürzte die Boeing 737-200 bei schlechten Wetterbedingungen kurz vor der Landung am Benazir Bhutto International Airport in Islamabad ab. An Bord befanden sich 121 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder, die alle beim Absturz ums Leben kamen. Das Flugzeug befand sich auf einem Inlandsflug vom Jinnah International Airport in Karachi zum Benazir Bhutto International Airport in Islamabad. Es waren 6 Besatzungsmitglieder und 121 Passagiere an Bord. Das Flugzeug startete um 17 Uhr Ostzeit oder 12 UTC in Karachi und wurde um 18:50 oder 13:50 UTC in Islamabad erwartet. Um 18:40 stürzte das Flugzeug etwa 4 Kilometer vor seinem Ziel ab, nahe dem Dorf Hussein-Abad. Alle 127 Insassen der Boeing 737 kamen beim Absturz ums Leben. Das Wetter zum Zeitpunkt des Absturzes war ausgesprochen ungünstig für eine sichere Landung. Augenzeugen sprachen von starken Wind, Bunn, Hagel, Blitz und Donner zur Zeit des Landeanflugs. Obwohl der Absturz in einem Wohngebiet erfolgte, gab es keine Opfer am Boden. Beim Schulmassaker von Littleton an der Columbine High School in Columbine bei Littleton, Colorado, sterben 12 Schüler zwischen 14 und 18 Jahren, ein Lehrer sowie die beiden 17- und 18-jährigen Täter Dylan Klebold und Eric Harris. Der Amoklauf an der Columbine High School, auch als Schulmassaker von Littleton bekannt, ereignete sich am 20. April 1999 an der Columbine High School in Columbine, einem nahe Littleton gelegenen Vorort von Denver, im US-Bundesstaat Colorado. Bei dem Amoklauf erschossen 2 Schüler der Abschlussklasse, der 18-jährige Eric Harris und der 17-jährige Dylan Klebold, innerhalb einer knappen Stunde 12 Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren und einen Lehrer verwundeten 24 weitere Menschen, zum Teil schwer, und töteten anschließend sich selbst. Die Tat war nicht die erste Schießerei an einer US-amerikanischen Highschool, sorgte jedoch erstmals für weltweites Aufsehen und gilt als Wendepunkt in der medialen Berichterstattung über Amokläufe an Schulen sowie in der Debatte um das vielfach als zu liberal kritisierte Waffenrecht der USA. Seit dem Amoklauf an der Columbine High School lässt sich ein Anstieg an School Shootings verzeichnen. Bis März 2018 erlebten über 187.000 Schüler oder durchschnittlich etwa 10.000 Schüler pro Jahr der sogenannten Columbine-Generation Schießereien an US-Schulen. Viele von ihnen leiden dauerhaft unter dem erlittenen Trauma. Viele der späteren Amokläufer nannten das Schulmassaker von Littleton als Inspiration für ihre eigene Tat. Bei dem Anschlag in Paris am 20. April 2017 griff ein Attentäter auf den Champs Elysees mehrere Beamte der französischen Polizei mit einer Schusswaffe an und erschoss einen von ihnen. Die Untersuchungsbehörden vermuten einen islamistischen Tathintergrund. Die Tat ereignete sich um 20:50 Uhr nahe der Metrostation Franklin de Roosevelt auf den Champs Elysees. Nach Angaben von Augenzeugen hielt ein Auto neben einem Polizeibus. Der Fahrer stieg aus und eröffnete sofort das Feuer auf den Polizeibus. Er erschoss den Fahrer des Busses und verletzte 2 Polizisten sowie eine deutsche Passantin. Der Attentäter versuchte zu fliehen. Er wurde von einer Polizeistreife niedergeschossen und getötet. Die Gegend wurde nach Augenzeugenangaben sofort gesperrt. Noch am Tatabend sprachen die Polizei und der französische Präsident François Hollande von einem Terroranschlag, die Terrororganisation Islamischer Staat IS verlautbarte, einer ihrer Kämpfer mit dem Kampfnamen Abu Yusuf al-Belsiki oder Abu Yusuf der Belgier habe die Tat begangen. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien und Vietnam stimmen darin überein, die Handelszusammenarbeit zu stärken. Indonesische Kraftfahrzeugprodukte werden wieder Vietnam betreten, nachdem der Exportmarktzugang dieser Produkte in dieses Land gesperrt worden war. Nach der Meldung des indonesischen Außenministeriums in Jakarta sei diese Exportvereinbarung am 17. April dieses Jahres bei der dritten Sitzung der Gemeinsamen Kommission Indonesiens und Vietnams in Hanoi, Vietnam, durchgeführt worden. Die Sitzung wurde von der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi und dem vietnamesischen Außenminister Pham Binh Minh geleitet. Retno Marsudi sagte, sie freue sich darüber, dass indonesische Kraftfahrzeugprodukte wieder nach Vietnam exportiert wurden. Im letzten Jahr betrug der Exportwert dieser Produkte etwa 293 Millionen US-Dollar. Ende 2017 habe die vietnamesische Regierung die Regel, die den Import der Kraftfahrzeugprodukte in dieses Land beschränke, erlassen. Retno Marsudi fuhrt, als einer der Nachbarn Indonesiens entwickelte sich die Zusammenarbeit Indonesiens und Vietnams weiter, vor allem nachdem die beiden Länder dem strategischen Partnerschaftsabkommen 2013 zugestimmt hätten. Im Bereich der Wirtschaft steigerte sich der Handelswert beider Länder 2017 auf 6,8 Milliarden US-Dollar oder 8,64% im Vergleich zu 2016. Die Investitionen beider Länder haben sich auch gesteigert. Im Jahre 2017 steigerte sich die Investition Vietnams nach Indonesien etwa um 300%, während sich die indonesische Investition nach Vietnam im Jahre 2017 um 36% erhöhte. Verschiedene Errungenschaften im Bereich der Wirtschaftszusammenarbeit stimmen mit dem Ziel des Aktionsplans der strategischen Partnerschaft beider Länder 2014 bis 2018 überein. Die Außenminister beider Länder waren sich auch darin einig, dass der Moment der positiven Wirtschaftszusammenarbeit beider Länder weiter verteidigt werden sollte. Dafür werden sie einen neuen Aktionplan für die Periode 2019 bis 2023 entwickeln. Das sei ein Ziel der Zusammenarbeit beider Länder in den kommenden 5 Jahren. Einige neue Sektoren für den neuen Aktionplan, die von der Außenministerin Retno Marsudi vorgeschlagen wurden, sind unter anderem die strategische Verteidigung, die Zucht der Pflanzen und Meerestiere, der maritime Tourismus, die erneuerbare Energie und die kreative Industrie. Retno Marsudi gab ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass dieser neue Aktionplan in diesem Jahr erledigt werden könnte. Sie werde auch die breitere Interaktion mit verschiedenen Geschäftsgruppen fördern, um innovative Schritte zur Nutzung der vorhandenen Chancen zu machen. Retno Marsudi fufort, einige Sektoren, die vermutlich für indonesische Unternehmen in Vietnam noch offen seien, umfassten unter anderem Öl und Gas, den Hotelbetrieb und das Eigentum. Das war das Programm Unser Indonesien.
Layanan sih di Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Tourismus Indonesians im program Undebares Indonesian Canon.
Wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Ihnen die Zeremonie Nyadar in Madura vorstellen. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle 9525 können Sie unsere Sendung auf über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, die Insel Madura liegt östlich der Insel Java und hat vier Bezirke, Bangkalan, Sampang, Pamekasan und Sumenep. Lesterer ist reich an Künste und Traditionen. Die Vielfalt der Gegenden und das Leben der Bevölkerung schaffen verschiedene Kulturereignisse, wie zum Beispiel das Kurenen Karapan Sapi und die Tradition Nyadar. Das Graben Sapi wird von den allgemeinen Landwirten ausgeübt und die Nyadar-Tradition wird vor allem von den Salzlandwirten ausgeübt. Nyadar ist eine traditionelle Dankzeremonie an Gott für seine Gnade nach der Saaternte. Es ist auch eine Zeremonie für die Vorfahren des Bürgers aus dem Geschlecht der Pringgi Papas namens Pangeran Anggasuto. Der große Verdienste im Lehren der Technik zur Saatherstellung geleistet hat. Das Ritual Nyadar wird im Dorf Westkebun Dadap, dem kleinen Bezirk Saronggi auf Madura ausgeübt. In diesem Dorf gibt es Gräber der Vorfahren Pingri Papas, nämlich von Sheikh Anggasuto, Sheikh Kabisa Syekh Dukun Un Syekh Bengsa. Geschichte von Sumenep ist Pangeran Angashuto als Held bekannt, weil die Truppen Balis im Krieg gegen die Truppen des Palastes Sumenep besiegte und diesen damit absicherte. In diesem Krieg gab dem König Sumenep eine Garantie, dass die noch vorhandenen Truppen Balis in Pingri Papas unter seiner Verantwortung bestehen dürften. Der König Sumenep akzeptierte diese Garantie und die Truppen wurden dann zu den Bewohnern der Gegend Pingri Papas. Zuhörer Amdi Verdienste von Pangeran Angashuto zu erinnern ist sein Grab der Ort der Ausübung der Zeremonie Nyadar, die dreimal im Jahr im Juli, August und September stattfindet. Pangeran Angashuto hatte ursprünglich als Dangfugot ein Gelübde abgegeben, in jeder Trockenzeit die Zeremonie Nyadar auszuüben. In der darauffolgenden späteren Zeit legte auch der jüngere Bruder von Pangeran Angashuto das gleiche Gelübde ab, Nyadar auszuüben. Das war dann die zweite Nyadar-Zeremonie. Die dritte Nyadar-Zeremonie war dann das Gelübde eines Zamanes. Nach Information des Tourismus- und Kulturamtes des Bezirkes Sumenep ist dieser Schamane der Helfer von Pangeran Angashuto und kommt aus Banten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Nyadar-Zeremonie in Sumenep, Madura. Auf Wiederhören!
Und das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Tradition, Flora und Fauna, Technologie und Entdeckungen berichten. Heute laden wir Sie dazu ein, die Tiwah-Zeremonie als der letzte Gruß für Geist zu erfahren. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt und Handarum vorgelesen. Außer auf der Buswelle können Sie unsere Sendung über voinews.id/German hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tod ist eine gewisse Sache für Lebewesen. Man hat aber keine Ahnung, wann der Tod kommt. In Indonesien gibt es einige Traditionen, die Geister der Toten zu begleiten. Eine der einzigartigen Traditionen ist das Tewah-Ritual. Das Ritual ist eine Todeszeremonie der höchsten Stufe für den Dayak Volksstamm in Zentral-Kalimantan, vor allem die im abgelegenen Dayak-Gebiet. Dieser Volksstamm bekennt sich zur Religion von Kaharingan. Sie ist die Vorfahrenreligion des Dayak Volksstamms. Liebe Hörerinnen und Hörer, Tewah ist eine Prozession, die Geister der gestorbenen Vorfahren zu begleiten. Die Dorfbewohner heiligen und verlegen die Skelette vom Grab zu einem Ort namens Sandung. Sandung ist ein kleines Haus, die Skelette der Leiche zu sammeln. Dies ist deren Endgrabstätte. Die Tewah-Zeremonie wird veranstaltet, die Reise der Geister zu dem Paradies Lewu Tatau zu beschleunigen, sodass sie im Jenseits ruhig und friedlich leben können. Die Zeremonie wird seit Hunderten von Jahren vom Volksstamm auf Kalimantan Dayak veranstaltet. Die lokale Dayak Gesellschaft veranstaltet auch die Tewah-Zeremonie das Peh oder Rutas für die Familie der Verstorbenen zu befreien. Die lebenden Familienangehörigen müssen die Tewah als ein Beweis der Liebe für die Vorfahren veranstalten und auch alle Kosten dafür tragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor die Tewah-Zeremonie veranstaltet wird, wird zuerst ein anderes Ritual namens Tantula durchgeführt. Nach dem Karingan, dem Glauben des Dayak Volksstamms im Paritdorf, können die Verstorbenen nach ihrem Tod nicht direkt ins Paradies kommen. Deshalb wird das Ritual der Tantula veranstaltet, die Geister der Verstorbenen zum Hügel Bukit Malian zu begleiten. Dort warten die Verstorbenen darauf, bis die lebenden Familienangehörigen die Tewah-Zeremonie veranstaltet haben und die Toten zu Gott Ensan werden können. Bei der Tewah gräbt die Familie das Grab der Verstorbenen. Sie öffnet den Sack und einer nach dem anderen nimmt die Gebeine heraus. Die Gebeine werden dann gewaschen und in die Tewah-Zeremonie mitgebracht. Dabei opfert die Familie die Wasserbüffel, Kuche und Schweine. Die ältesten Familienangehörigen erhalten eine erste Stelle in der Reihe, einen Wasserbüffel zu opfern. Das frische Blut von dem geschlachteten Tieren bei der Tewah kann nach dem Glauben die Geister heiligen. Nachdem alle Tiere tot sind, werden die Tierköpfe geschnitten, in einen Sonderort namens Senggaran gelegt zu werden. Senggaran ist ein Ort für die Köpfe der Opfertiere als eine Opfergabe für die Geister der Vorfahren. Der Körper der Tiere wird besonders für das Fest in dem Dorf gekocht. Zum Höhepunkt der Zeremonie werden die geheiligten Gebeine zu dem Sandung gebracht. Normalerweise besitzt eine Familie einen bestimmten Ort, also den Sandung, der für die verschiedenen Gebeine, die schon an der Tewah teilgenommen haben, zur Verfügung gestellt wird. Thank you. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tivah Ritual gehört zu einer großartigen Zeremonie. Tivah wird massenweise mit einer langen Vorbereitung veranstaltet. Darüber hinaus benötigt man dafür viel Geld, da diese Tivah-Zeremonie einen Monat dauert kann. Dabei werden viele Opfertiere geschlachtet. Die Dorfbewohner schlachten für die Tivah-Zeremonie etwa 17 Wasserbüffel, 5 Kühe und 50 Schweine. Normalerweise werden die Kosten für die Zeremonie von allen Bewohnern gemäß der finanziellen Fähigkeit jeweiliger Familien getragen. Nicht nur der Dayak Volksstamm, sondern auch andere Volksstämme in Indonesien hat das Ritual, um die Geister der gestorbenen Vorfahren zu begleiten. Die Gesellschaft von Toraja in Südsulawesi hat auch das gleiche Ritual wie Tivah. Sie führt die Tradition von Rambu Solo aus. Die balinesische Gesellschaft führt die Zeremonie von Ngabendu, um die Geister zu begleiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Nations in Jakarta auf der Horn.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen, in dem wir Ihnen die indonesische Lieder vorstellen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen einige Volkslieder aus Zentraljava. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Cangkrik Kinggong. Gute Unterhaltung.
So
Liebe Musikfreunde, das Lied, das wir gerade gehört haben, das Lied von Vika gesungen. Dieses Lied ist nicht bekannt, wer der Schöpfer war. Dieses Lied erzählt von zwei Menschen, die sich kennenlernen. In dem Prozess, einander zu kennen, wird beschrieben, wie man sich mit jemandem sehnt, wenn er oder sie sich von dem geliebten Menschen entfernt. Das Lied Jangkrik Genggong wurde auch von dem berühmten indonesischen Keroncong-Sänger Waljina aufgeführt. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das andere javanische Lied aus Zentraljava mit dem Titel Jublak Jublak Suwang. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerfreunde, dieses Lied wird normalerweise von Kindern gesungen, während das Spiel Jublak Jublak Suwang gespielt wird. Das Spiel erfordert mindestens drei Personen. Wie zu spielen ist, dass ein Kind in der Mitte nach unten schaut, während die anderen Kinder sich abwechseln, während sie abwechseln die Kissel ergreifen und das Lied Jublak Jublak Suwang singen. Wenn das Kind auf dem Bauch erraten kann, wer den Kissel hält, wird jemand, der die Kissel hält, das Kind ersetzen, das früher nach unten zeigt. Die Bedeutung des Liedes Jublak Jublak Suwang selbst ist, wahres Glück zu bekommen. Dann muss man die Liebe zu weltlichen Besitz, Tumoren, entrinnen, sich selbst lehren, demutig sein, nicht erniedrigen und immer bewusst sein. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musikregenbogen für heute, das die javanische Lieder präsentiert. Zum Abschluss unseres Programms hören Sie die andere javanische Lieder mit dem Titel Gundul-Gundul Pacul und Jaranan, die von den Musikgruppe Taman Siswa gesungen werden. Auf Wiederhören!
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.